Ich möchte euch heute Morgen, wenn es um die Predigt geht, mit hineinnehmen in ein Thema, das für mich selber ein großes Herzensanliegen ist. Und ich dachte einfach, damit ihr auch ein Stückchen weit einen Blick in mein Herz hineinbekommt, was mich bewegt, was mich beschäftigt und dann entscheiden dürft, Mensch, passt es zu uns überhaupt? So als kleine Entscheidungshilfe denke ich, dass das ganz gut ist. Der Grund für meine Predigt ist euch ja bekannt. Und mir ist es, wie gesagt, einfach wichtig, damit ihr ein Stückchen weit seht, auch wenn ihr euch entscheiden solltet dazu, dass ich kommen darf, was ihr euch dann auch eingekauft habt sozusagen. Ich möchte ganz direkt einsteigen mit einem Bibeltext aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 9. Dort lesen wir so vom Zusammenhang her, dass Jesus schon eine Zeit unterwegs ist mit seinen Jüngern an verschiedenen Orten war, dass er gepredigt hat, Kranke geheilt wurden, dass Dämonen ausgetrieben wurden. Und am Ende dieses Kapitels kommt so eine kleine Art Zusammenfassung. Und ich möchte gerade lesen, dann Matthäus 9, Abvers 35. Dort heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte Kranken und die Leidenden. Als er die Schar von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und für mich ist dieser Text, den Matthäus uns hier so vor Augen stellt, so ein Musterbeispiel dafür, wie Gott sein Reich baut. Denn sein Reich auszubreiten, seine Gemeinde zu bauen und die Menschen in seiner Gemeinde auszurüsten, zuzurüsten, das ist das, was mich bewegt und was mein tiefes Herzensanliegen ist. Und was mich generell, wenn ich über Gemeinde nachdenke, über Reich Gottes nachdenke, immer wieder von neuem packt und anspricht, ist ein Satz, den Bill Hybels mal gesagt hat oder geschrieben hat in seinem Buch Mutig führen. Und dort beschreibt er Reich Gottes beziehungsweise dann eben die Ortsgemeinde und den Platz der Ortsgemeinde in diesem Reich folgendermaßen. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu den Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand der Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, die Kirche, die Gemeinde hat eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Und das ist das, wo es mich immer wieder packt. Gemeinde ist in dieser Welt alternativlos. Es gibt keinen anderen Ort, an dem Menschen zu dem werden können, was sie sein sollen. Es gibt keinen anderen Ort, wo Menschen das empfangen können von Gott, was er ihnen schenken möchte, als in der Gemeinde. Als Solo-Christ unterwegs zu sein ohne eine Gemeinde, kann das eine Zeit lang gut gehen, aber es wird immer in irgendeiner Form sich ungesund entwickeln. Da gibt es genug Beispiele. Und ich bin überzeugt, als Gemeinde Jesu in dieser Welt gibt es für uns letztlich keine andere Daseinsberechtigung, als den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auszuführen, die Kranken zu heilen, denen, die in Not sind, ihre Not zu lindern, ihnen zu begegnen, den Trauernden, den Armen, den Einsamen. Die Aufgabe der Gemeinde ist, das Reich Gottes in diese Welt hinauszutragen, es erlebbar zu machen, greifbar zu machen. Und Jesus sagt, es beginnt in Jerusalem, geht nach Judäa, nach Samaria, bis an das Ende dieser Welt. Sprich, das Reich Gottes für uns, unser Auftrag, beginnt an dem Ort, wo wir stehen, beginnt hier in Göppingen und zieht sich weiter über die Dörfer und die Städte drumherum für unser Land, für Baden-Württemberg, für Deutschland und darüber hinaus. Und das, was uns daher beschäftigen muss als Gemeinde, egal worum es geht, um welchen Arbeitsbereich wir sprechen, egal ob es um Gebäude geht, um Finanzen geht, es geht immer darum, dass wir als Gemeinde diesem Auftrag, das, was Gott für uns gegeben hat, das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es ausführen. Und ausgehend von diesem Text aus Matthäus 9 möchte ich einfach einen Fokus legen, so auf drei Punkte, von denen ich denke, dass wir darin so ein Grundmuster sehen können, was Gott wichtig ist. Und gleich der erste Punkt begegnet uns in Vers 35. Dort heißt es, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte und er heilte. Wenn wir uns fragen, wie Gott sein Reich baut, dann ist das Erste, was wir sehen können, was wir an dieser Stelle lesen, nicht, dass Jesus lehrte, predigte und heilte, sondern er ging von Ort zu Ort. Ganz grundsätzlich hätte Jesus ja auch in diese Welt kommen können, 30 Jahre seines Lebens in Nazareth zubringen können, treu in seinem Beruf arbeiten können, in der tiefen Überzeugung, dass sein Lebensstil, seine andere Art in irgendeiner Form die Menschen um sich herum erreicht, sie anspricht, sie ins Nachdenken bringt und vielleicht kommen sie mal zu ihm, sprechen ihn an, du Jesus, du bist so anders, was hast du denn? Und dann könnten sie vielleicht eventuell erleben und erfahren, was es heißt, dass sie einen Vater im Himmel haben. Und so breitet sich das Evangelium dann Stück für Stück persönlich langsam aus. Aber das hat Jesus nicht getan. Er hätte aufgrund seiner handwerklichen Fertigkeit in Nazareth auch einen großen Saal bauen können. Er hätte dort Heilungs- und Erweckungsgottesdienste abhalten können, mit Übersetzungen in Latein, Griechisch und Persisch. Er hätte eine Aleph-Schulung erfinden können, um in 10 Abenden die Grundlagen des Glaubens den Menschen bekannt zu machen. Er hat es nicht getan und versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Es ist nicht verkehrt, Gottesdienste zu feiern, Menschen einzuladen, durch unseren Lebensstil versuchen, die Menschen um uns herum zu erreichen oder einen Alpha-Kurs mal durchzuführen. All diese Dinge sind wichtig, aber bevor wir das tun, gibt es eine Sache, die hier deutlich wird, ohne dass es heißt, das musst du tun oder dies oder es war das Natürlichste, was Jesus getan hat. Er ging umher. Er war in Bewegung. All diese Dinge, das Evangelium hinauszutragen, zu predigen, Gottesdienste zu feiern, sind gut. Aber dieses göttliche Muster heißt, sei in Bewegung. Gott selbst hat sich auf den Weg gemacht. Jesus hat seine himmlische Heimat verlassen und kam in diese Welt hinein, auf diese Erde, um in Bewegung zu sein. Und es war Kennzeichen seines Lebens, dass er in Bewegung war. Zu den Menschen hinzugehen, in welcher Weise auch immer, von Gottes Herrschaft, von seinen Absichten zu erzählen, ganz praktische Hilfe zu geben, die Nöte anderer zu lindern in den Möglichkeiten, die gegeben sind, war immer ein Schlüssel und ist bis heute ein Schlüssel für die Gemeinde Jesu. Und wenn wir die erste Gemeinde anschauen, dann war das vor allem ihr Kennzeichen. Diese Gemeinde war in Bewegung. Sie hat sich um die Einsamen gekümmert. Sie hat die Witwen versorgt, nach holprigen Anfängen. Aber sie hat es getan und sie hat es ausgebaut. Sie haben sich um Menschen gekümmert, um die sich keiner gekümmert hat, die ausgestoßen waren in der Gesellschaft. Ein römischer Kaiser hat es später einmal so gesagt, wer sind das, diese Christen? Die kümmern sich um ihre Armen, aber nicht nur um ihren, sondern auch um unsere. Das war Merkmal der ersten Christenheit, der ersten Gemeinde. Reich Gottes hat sich dadurch ausgebreitet, dass Menschen hingegangen sind zu Menschen. Und das Gleiche muss für uns heute gelten. Gemeinde zu sein heißt, Gott in unserer Mitte anzubeten, Menschen einzuladen, diesen wunderbaren, großartigen Gott kennenzulernen, ihn lieben zu lernen, was es heißt, in einer Beziehung zu ihm zu leben. Gemeinde zu sein heißt, sich gegenseitig in Liebe und Wertschätzung, in Achtung zu begegnen, echte Gemeinschaft zu leben. Anteil zu nehmen aneinander, Trost zu geben, wo Trost nötig ist, Hilfe anzubieten, wo Hilfe nötig ist, Schwache aufzunehmen und so weiter. Reich Gottes zu bauen heißt, Jesus nachzufolgen und Stück für Stück mehr und mehr in die Berufung hineinzuwachsen, die Gott uns gegeben hat. Gemeinde zu sein heißt, in Bewegung zu sein. Wenn wir stattdessen anfangen, es uns bequem zu machen, uns lediglich ein gutes Programm zu eigen zu machen, zu konsumieren, dann werden wir sehr, sehr schnell die Dynamik und die Kraft des Glaubens verlieren und das, was notwendig ist, um Reich Gottes zu bauen. Das hat ungefähr die gleiche Wirkung auf uns im geistlichen Sinne, als wenn wir vor dem Fernseher sitzen, wenn wir Cola trinken und Chips essen und erwarten, dass wir körperliche Fitness haben. Das funktioniert nicht. Wir müssen als Gemeinde in Bewegung sein, auf dem Weg. Die, die auf dem Weg sind. Das war die Bezeichnung für die ersten Gemeinden, die, die auf dem Weg sind. Und ein Blick in die Kirchengeschichte bestätigt uns eben genau das. Wann immer das Christentum letztlich versucht hat, sich in irgendeiner Form niederzulassen, egal ob innerlich oder äußerlich, dann war damit gleichzeitig auch sehr schnell die Ausbreitung des Reiches Gottes mit seiner Kraft und seiner Dynamik eingeschlafen. Egal, wo wir hinschauen. Die Schwierigkeit ist nämlich, dass dort, wo wir uns niederlassen, dort, wo wir es uns bequem machen, da bauen wir Mauern auf, die man Tradition nennt, aus Steinen von Ethik und Moral. Und nur wer entsprechend angepasst ist, darf auch dann in diese Welt hineinkommen. Und wie viele Kirchen und Gemeinden, die gut begonnen haben, sind an dieser Hürde gescheitert. Man hat sich irgendwann mal niedergelassen. Und die Dynamik und die Kraft, die man am Anfang erlebt hat, dass Gott in mein Leben hineinkommt, dass er es neu macht, mir meine Schuld vergibt, meine Sünde auf sich nimmt, damit ich ein freies Leben führen kann, wurde verändert in die alles entscheidende Frage, ist der Teppich jetzt grün oder blau? Das ist nicht das Kennzeichen, das sind nicht die Fragen, die uns als Gemeinde beschäftigen müssen. Manche Ausleger gehen so weit, dass sie sagen, dass die Verfolgung der ersten Christen in Jerusalem deswegen kam, weil sie drohten, sich niederzulassen. Weil sie es genossen haben, 5000 kamen dazu, später nochmal 3000, es war ein riesiges Happening. Sie waren im Tempel, sie hatten alles, was sie brauchten und sie wollten gar nicht mehr rausgehen. Und deswegen kam die Verfolgung. Egal, ob wir uns dieser Auslegung anschließen oder nicht, Gemeinde war immer in Bewegung. Gott hat dafür gesorgt, dass Gemeinde sich bewegt in Jerusalem und über die Grenzen Jerusalems hinaus in die ganze damals bekannte Welt. Soweit, dass wir heute in jedem Land Menschen haben, die Jesus nachfolgen. Jesus war unterwegs. Sein Prinzip war es, vor 2000 Jahren unterwegs zu sein. Und wenn es sein Prinzip war, dann sollte es auch unseres sein. Dann sollten auch wir in Bewegung sein. Bewegung ist manches Mal unbequem. Ich weiß nicht, wer von euch Sport macht. Ich habe das vor anderthalb Jahren das erste Mal so für mich bewegt, als ich merkte, ich stehe morgens auf und ich habe Rückenschmerzen. Ja? Wie man so schön sagt, ich habe Rücken. Und dann habe ich gedacht, was könnte ich tun? Und es hat eine Weile gedauert und ich habe gesagt, ich muss was für den Rücken tun und ich fange an, Sport zu machen. Und weil das bei mir nicht so funktioniert, indem ich mir Schuhe kaufe und dann rausgehe zum Joggen, wie Bernd das macht oder so, habe ich gedacht, ich muss mich in einem Fitnessstudio anmelden, weil dann zahle ich Geld. Und als guter Schwabe muss man dann ja natürlich auch gucken, dass es was bringt, wenn ich schon Geld investiere. Und mach das. Der Effekt dabei ist aber, wenn ich jede Woche dahin gehe, wenn ich meine Muskeln trainiere, dann passiert es manchmal, dass es weh tut. Und wenn wir in Bewegung sind, dann wird es auch immer mal wehtun, weil vielleicht Altes lieb geworden ist, weil wir es abschneiden müssen, weil es uns hindert, weil wir merken, es bringt uns nicht mehr voran, es hält fest, es zieht uns zurück, es gibt uns nicht die Richtung, in die es gehen soll. Dann ist es mal wichtig zu fragen, das, was wir tun, ist es überhaupt gut? Bringt's das? Ist das die Sache, die Gott haben möchte? Lass dich bewegen, weil Bewegung das Grundmuster im Reich Gottes ist. Und wenn wir in den Text hineinschauen, dann sehen wir noch ein weiteres Beispiel, das Jesus uns gibt, das sehr eng mit dem ersten zusammenhängt. Denn wenn es nur um Bewegung geht, dann machen wir das wie der Hamster im Hamsterrad und laufen und laufen und laufen wie das Duracell-Häschen und hören nicht mehr auf und sind irgendwann mal erschöpft, fallen in Burnout und fühlen uns vielleicht dabei noch gut. Aber das ist nicht das, was Gott möchte. Denn seine Bewegung, die Jesus hatte, hatte immer ein klares Ziel, auf das er zuging. Gott sieht nicht in erster Linie einfach nur Aufgaben, die zu erledigen sind. Wenn Jesus in Bewegung war, dann war er auch immer bewegt. Er war bewegt von den Menschen. Er sah die Menschen und nicht die Aufgabe. Er sah nicht einfach nur eine anonyme Masse, die man jetzt irgendwie voranbringen muss oder beschäftigen muss, sondern er sah die Menschen und es heißt an dieser Stelle, und er war innerlich bewegt. Und das ist nicht die einzige Stelle, wir können weitergehen. Matthäus 14 begegnet uns das. Dann begegnet es uns wieder in Matthäus 15, in Matthäus 20, im Markus-Evangelium. An so vielen Stellen heißt es, dass Gott, dass Jesus bewegt war. Jesus hat den Menschen gesehen und hat sich von seiner Not und von dem, was den Menschen beschäftigt hat, ansprechen lassen. Und wenn es darum geht, wie wir Gottes Reich bauen können, dann müssen wir verstehen, weshalb Gott überhaupt sein Reich baut. Es geht doch nicht darum, den Menschen zu beschäftigen, ihm eine sinnvolle Aufgabe zu geben, damit er keinen Blödsinn macht. Der Grund, warum Gott nicht einfach gesagt hat, gut, das Experiment Mensch ist fehlgeschlagen, versuchen wir was anderes, war deswegen, weil der Schöpfer des Himmels und der Erde, derjenige, der diese Galaxien geschaffen hat, wo wir, ich habe mir das gerade die Tage überlegt, was sind eigentlich 30 Lichtjahre? Wie viel Distanz ist das? Wie groß ist unser Weltall? Diese Ausdehnung, die ja noch viel, viel weiter und größer ist. Gott sieht in dieser Größe den einzelnen Menschen. Er sieht dich heute Morgen und deine Situation. Er sieht deine Kinder, deine Ehe, deinen Chef, deinen Arbeitsplatz, dein was auch immer, deine Nachbarn. Er sieht jeden einzelnen Menschen und er ist davon bewegt. Weil er weiß, dass alle Reiche dieser Welt der Not und dem Leid, dem Streit, der Hoffnungslosigkeit, der Verlorenheit kein Ende bereiten können. Wir können Sport machen. Wir können uns freuen, dass Frisch auf Göppingen in der Handball-Bundesliga spielt und jeden Samstag dahin pilgern oder wann auch immer sie spielen. Und das mag eine gute Sache sein, die uns motiviert, aber irgendwann mal kommen wir trotzdem an den Punkt, da muss es doch noch mehr geben. Wir können unser Leben mit so vielen Dingen vollstopfen und füllen, aber wir werden immer früher oder später an diesen Punkt kommen, da muss noch irgendwas mehr sein, das kann doch nicht alles sein. Gott sieht dich und mich und er nimmt deine Situation nicht nur zur Kenntnis. Deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, deine Fragen, deine Unsicherheit, deine Scham, all diese Dinge sieht er und er wendet sich nicht ab, sondern er ist innerlich bewegt davon. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das griechische Wort für dieses innerliche Bewegtsein heißt übersetzt wörtlich so viel wie, dass es einem den Magen umdreht, dass es die Eingeweide durcheinander wirbelt. Das geht mir an die Nieren, sagen wir heute. Und ich denke, eine ganze Reihe von uns wissen, wovon da die Rede ist. Wenn wir etwas sehen und das, was wir sehen, lässt uns nicht kalt, sondern es trifft uns zutiefst. Da legt sich irgendwas auf unseren Magen drauf und irgendwie bewegt sich etwas. Und das ist genau der Punkt. Dein und mein Leben geht Gott so nahe, dass er dir und mir eine neue Perspektive eröffnen möchte. Deine, meine Lebenssituation verändern möchte, dass er Leben schenken möchte. Wenn wir darüber reden, wie Gott sein Reich baut, dann müssen wir verstehen, dass er es immer für Menschen baut. Es geht nie um die Frage von Materialien oder Techniken oder richtig oder falsch oder dies oder jenes. Es geht immer um den Menschen. Die Blickrichtung ist so wichtig. Dann geht es nämlich nicht mehr darum, dass wir überfallartig anderen Menschen versuchen, unseren Glauben überzustülpen und gar nicht fragen, was sie bewegt und beschäftigt. Dass wir nur einfach sagen, Jesus ist die Antwort, aber wir wissen gar nicht, welche Fragen die Menschen bewegt. Das, was passiert, wenn unser Herz an Gott dran ist, ist, dass es bewegt wird von den Dingen, die Gott bewegt. Und was Gott bewegt, sind immer Menschen. Und ich habe mir vor einiger Zeit diese Frage gestellt, wie geht's eigentlich mir damit? Theoretisch ist das ja klar, aber wo bewegen mich eigentlich in meinem Alltag Menschen? Was bewegt mich, wenn ich unterwegs bin, auf meinem Weg ins Büro? Wenn ich an der Ampel stehe und vor mir die nette ältere Schwester mit ihrem alten Mercedes einfach nicht das Gaspedal findet? Wenn ich an der Kasse stehe und das ging mir so nach Weihnachten, alles voll und Lidl, riesige Schlangen, 4 Kassen offen und eine, das sind nur wenige, da stelle ich mich an. Und an dieser Schlange war auf einmal die Kasse kaputt. Und dann musste die erstmal gehen und was Neues holen, hat nicht funktioniert, dann musste sie wieder weg. Und dann stehst du da und hast gesehen und die anderen, die vorne ganz hinten waren, sind jetzt schon lange wieder weg. Wie geht's dir damit? Was siehst du? Wir lassen uns von so vielen Dingen beschäftigen und bewegen und ablenken. Wir regen über so viele Dinge auf. Aber wie denken wir über die Menschen um uns herum? Und ich habe festgestellt, es gibt wirklich vieles, was mich bewegt und beschäftigt. Und all diese Dinge sind ja gar nicht schlecht. Ich beschäftige mich mit hauptsächlich Gedanken über die Gemeindearbeit. Wie funktionieren meine Ranger? Wie kann ich da etwas voranbringen? Wie können wir im Kindergottesdienst es schaffen, dass unsere Kinder in eine Beziehung zu Jesus kommen? Das sind doch keine schlechten Gedanken. Aber wenn ich stehen bleibe in irgendwelchen theoretischen Konstrukten, in irgendwelchen Strukturen, die der Struktur dienen, aber nicht dem Menschen, dann bin ich auf dem falschen Weg. Wann habe ich das letzte Mal wirklich den Menschen im Blick gehabt? Nicht im Sinne eines potenziellen Mitarbeiters, der könnte mir jetzt hier irgendwie noch dienlich sein. Wie kann ich ihn fördern? Wie kann ich für ihn da sein? Verbunden nicht vielleicht unbedingt mit der Frage, wie kann ich helfen, sondern einfach mal zuzuhören. Was beschäftigt dich? Was bewegt eigentlich dich und dein Herz? Welche Not trägst du mit dir rum? Ohne gleich eine Lösung zu haben, ohne einen seelsorgerlichen Ratschlag. Wie sieht's bei dir aus? Was bewegt dich? Wie siehst du andere Menschen? Ein anderes Problem, das sich nämlich ergibt, wenn ich auf mich, wenn ich nicht auf andere schaue, ist, wo soll ich sonst hingucken als auf mich? Wir schauen automatisch auf uns selbst. Und welches Reich bauen wir, wenn wir auf uns schauen? Wir bauen unser Reich. Geben vielleicht dem noch das Attribut, das ist Reich Gottes, was wir hier machen, weil ich habe den Herrn lieb. Aber dennoch dient es letztlich immer mir. Jemand hat mal gesagt, bevor wir mit Menschen über Gott reden, müssen wir mit Gott über Menschen reden. Und das gilt für uns persönlich, für jeden Arbeitsbereich in einer Gemeinde, für alles, was wir tun. Wir müssen uns von dem bewegen lassen, was Gott bewegt. Ganz egal, in welchem Arbeitsbereich wir unterwegs sind. Jeder Einzelne trägt dazu bei, dass Gottes Reich gebaut wird. Und wenn er nicht dazu beiträgt, dann ist die Frage, warum gibt es ihn überhaupt? Ich kann bei den Rangern mein Team unter dem Vorsatz anleiten, zu sagen, hey, die Jungs müssen hinterher die Knoten können, weil dann ist es entspannter für mich auf dem Camp. Sie sollten Feuer machen können, weil dann muss ich auch nicht da immer hinterher sein. Sie sollten ein Zelt aufbauen können. Und ich kann vielleicht sogar Erfolg dabei haben. Ich kann das Ganze sogar so verpacken, dass es ihnen Spaß macht. Ich kann denen Action bieten. Ich kann alles Mögliche machen. Und ich kann hinterher ein entspanntes Camp machen. Die Kinder können nach Hause gehen und sagen, Ranger sind voll cool. Aber ich baue damit nicht Reich Gottes. Gleichzeitig kann ich einen Ordnerdienst ausführen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas in der Gemeinde habt. Ordnerdienst, gibt's das? Nein. Begrüßungsdienst, nehmen wir das, das habt ihr. Das habe ich schon erlebt, das ist toll. Ich kann die Perspektive haben, da kommen Menschen in diese Gemeinde hinein, die noch nie hier waren, die vielleicht noch gar keine Beziehung zu Jesus haben. Aber das, was Jesus mir geschenkt hat, Liebe und Freude in mein Herz, das möchte ich weitergeben. Und ich begrüße andere Menschen herzlich. Weil mein Ziel ist, dass sie sich wohlfühlen. Weil ich eine angenehme Atmosphäre schaffen möchte, dass diese Menschen hier sein können und wissen, sie stehen nicht unter Beobachtung. Sie dürfen sein, wie sie sind. Und dann kann es sein, dass ich einen Begrüßungsdienst mache. Und das baut Reich Gottes in einer Art und Weise, die gigantisch ist. Wenn jemand ein offenes Herz hat, einen Blick hat für Menschen und das tut mit dieser Perspektive, ich lasse mich bewegen von dem anderen, dann kann wirklich etwas in Bewegung kommen. Wenn es darum geht, wie Gott sein Reich baut, dann geht es immer darum, von dem bewegt zu sein, was ihn bewegt. Und Gott ist von Menschen bewegt. Und eine dritte Sache finden wir dann in Vers 37, 38. Jesus fordert seine Jünger dazu auf, zu beten, dass Gott Arbeiter in sein Erntefeld sendet. Wenn Gott sein Reich baut, dann baut er es nämlich immer durch Menschen. Der Mangel an Arbeitern auf dem Erntefeld, den Jesus anspricht, behebt Gott nicht dadurch, dass er Engel sendet. Er behebt ihn auch nicht dadurch, dass er es halt macht. Seine Lösung für eine große Ernte heißt, mehr Arbeiter in die Ernte zu senden. Und wir können sehen, wenn es um das Reich Gottes geht, dann geht es nicht darum, dass wir versuchen, mit möglichst vielen Mitteln irgendwas zu bewegen, dass wir uns nur genug anstrengen müssen oder versuchen müssen, Mitarbeiter zu rekrutieren. Es geht nicht darum, dass wir durchdachte Aufrufe machen und Menschen irgendwo hinein manipulieren, wo sie gar nicht hin möchten. Die Ernte ist Gottes Sache und er ist der Herr der Ernte. Und manchmal verwechseln wir das und meinen ganz genau zu wissen, was zu tun ist und was richtig und was falsch ist und welche Schritte wir gehen müssen, um die Ernte einzubringen und denken, wir sind diejenigen, die die Ernte einbringen müssen. Aber Gott sagt, er ist der Herr der Ernte. Und wir müssen zu ihm kommen und im Gebet vor ihm stehen, wenn wir Ernte einbringen möchten. Gottes Prinzip ist es, dass er Arbeiter in sein Erntefeld sendet. Und genauso wie Gott nicht damit beginnt, Menschen zu manipulieren oder zu irgendwas zu drängen oder zu gängeln oder ein schlechtes Gewissen zu machen und zu fragen, sag mal, bist du eigentlich dir im Klaren darüber, dass du nur einmal im Monat dich einbringst in die Gemeinde? Das ist doch, also überleg doch mal, was Jesus für dich getan hat. Er hat sein ganzes Leben hingegeben. Ich hoffe, ihr kennt das nicht. Ich glaube, ihr kennt das nicht. Also zumindest so, wie ich Gotthilf kennengelernt habe, kennt ihr das nicht. Und beim Bernd in ähnlicher Weise. Nein, Gott ist nicht derjenige, der manipuliert, und wir sollten es auch nicht tun. Andere zu irgendetwas zwingen. Die ganze Tragweite dieses Grundprinzips Gottes verstehen wir dann, wenn wir sehen, was Jesus im Folgenden macht. Weil er sieht diese große Ernte und er zieht sich zurück ins Gebet. Und in Kapitel 10, die ersten Verse, lesen wir, wie Jesus betet und anschließend seine Jünger beruft. Gott treibt niemanden irgendwo hin. Jesus hat nicht seinen Jüngern gesagt, schaut mal, die Ernte ist groß und jetzt guckt mal, dass ihr das hinbekommt. Sondern sein Weg ging vor den Thron Gottes ins Gebet, um zu beten, dass Erntearbeiter da sind. Und was Gott getan hat, er hat ihm gezeigt, welche 12 er erwählen soll, welche er benutzen möchte in dieser Welt. Gleich im nächsten Vers heißt es, dass Jesus seine Jünger zu sich rief und sie dann ausstattete mit Vollmacht. In Vers 5, dann im Kapitel 10, geht es weiter, dass er sie aussendet. Und das heißt nichts anderes, dass wir bei jedem Gebet, das wir sprechen, und ich bin mir sicher, wenn Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sendet, dass die Jünger das getan haben. Jesus war ihr Meister, er war ihr Rabbi, er war ihr Vorbild, er war derjenige, dem sie nachfolgten. Und die Jünger haben das garantiert ganz brav gemacht, abends vornehmen, ins Bett gehen, nochmal zu sagen, lieber Gott, schicke Arbeiter in dein Erntefeld. Mit was sie vielleicht nicht gerechnet haben, ist, dass Jesus am nächsten Tag auf sie zukommt und sie beruft. Dass sie die Erntearbeiter sein sollen. Und deswegen jedes Mal, wenn du ins Gebet gehst und betest darum, dass Gott Erntearbeiter sendet, dann bete es nur dann, wenn du innerlich auch dazu bereit bist, dich rufen zu lassen. Wenn es heißt, dass Gott Arbeiter in die Ernte schickt, dann steht im Griechischen dort auch nochmal ein interessantes Wort, das heißt Ekballo. Alle Fußballfans fühlen sich da leicht erinnert an diese Situation, wenn der Ball hinter dem Tor ins Ausgeht. Und das ist gar nicht so weit weg von der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Bei einem Eckball nehme ich den Ball und trete ihn möglichst weit. So hat man das früher gemacht. Heute gibt es ja auch die kurzen Ecken. Aber grundsätzlich möchte ich den Ball in den Strafraum befördern. Und Ekballo heißt genau das Gleiche. Etwas zu nehmen und hinaus zu schleudern. Hinaus zu werfen. Das gleiche Wort wird übrigens auch verwendet zum Dämonen austreiben. Das scheint ein klein wenig unserem Denken der frommen Selbstverwirklichung zu widersprechen. Denn meine Frage ist ja ganz häufig die, wenn ich jetzt in der Gemeinde bin, wo sind meine Fähigkeiten, wo sind meine Begabungen, wo sind meine Stärken, was kann ich tun, was mir gefällt, was am besten auch mir noch etwas bringt? Aber Jesus sagt, nein, darum geht es nicht. Gott ist derjenige, der Erntearbeiter hinausschleudert. Und dann kann es sein, dass du an einen Ort kommst, wo du vielleicht gar nicht hin wolltest, wo du dich vielleicht noch gar nicht gesehen hast. Gott ist niemand, der uns überfährt. Gott ist niemand, der sagt, hey, du magst das nicht, okay, dann stelle ich dich da hin. Aber er nimmt sich das Recht heraus, in dir Dinge zu sehen, die du vielleicht noch gar nicht erkannt hast. Er stellt dich an keinen Ort, wo du überfordert bist. Er stellt dich an keinen Ort, wenn du sprachlich vollkommen unbegabt bist, sagt er dir nicht, geh irgendwo hin, wo du 5 Sprachen sprechen musst, damit du dort mir dienen kannst. Es sei denn, er befähigt dich dazu. Gott wird immer, wenn er dich in seinem Reich einsetzen will, dich an einen Ort und einen Platz setzen, an den du ganz genau hineinpasst. Vielleicht weißt du das noch nicht, aber er tut genau das. Gott hat an dieser Stelle eine völlig andere Sicht. Er nimmt Menschen, die in Bewegung sind, die sich bewegen lassen von dem, was ihn bewegt, die nicht festgefahren sind, um sie dann schlussendlich, wenn sie bereit sind, dazu beizutragen, dass irgendetwas sich bewegt in Gottes Reich, um sie zur Lösung zu machen. Gott baut sein Reich nicht durch geistlich reife und erfahrene Menschen, sondern er nimmt Menschen und setzt sie ein an Stellen, wo sie reif werden und wo sie Erfahrungen machen. Natürlich macht es sich Sinn, zu überlegen, welche Fähigkeiten ich habe. Und wenn du Kinder nicht leiden kannst, dann brauchst du auch keinen Kindergottesdienst machen. Und wenn du eher der Einzelgänger bist und die maximale Ansammlung von Menschen für dich, wo du es länger als 2 Stunden aushältst, kleiner als 5 ist, dann musst du auch nicht derjenige sein, der permanent unter Menschen ist. Aber das, worum es geht, ist einfach zu schauen, Herr, wo möchtest du mich haben? Und bereit zu sein, sich an den Platz stellen zu lassen, an dem er dich haben möchte. Weil es keinen anderen Platz gibt, der so gut ist für dich, der so gut zu dir passt, wie den Platz, den Gott für dich bereit hat. Es ist so wichtig, sich Gott zur Verfügung zu stellen, sich von ihm an die Stelle setzen zu lassen, an der er einen haben möchte. Sprich, die Bereitschaft zu haben, dorthin zu gehen, wo er uns hinstellt. Für mich war völlig außer Frage, ich gehe von Reutlingen nicht weg. Das ist eine tolle Gemeinde. Da gibt's viele Leute, wir haben gute Beziehungen. Da ist mein Gehalt gesichert und alles und dies und jenes. Und es gab so viele Gründe, dort zu bleiben. Aber ich musste mir die Frage stellen, Herr, wo möchtest du mich haben? Kann es sein? Und Gott hat mich immer wieder angestupst. Hat gesagt, Markus, könnte nicht dies und jenes und so weiter. Bis die Bereitschaft da ist, zu sagen, okay, Herr, wo du mich hinhaben möchtest, da will ich hingehen. Ich habe im Leben nicht an Göppingen gedacht. Aber auf einmal war Göppingen da. Und ich empfinde an der Stelle, Mensch, vielleicht ist Gott da drin. Lasst uns das mal rausfinden. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, okay, der Herr hat zu mir gesprochen, ihr habt die goldene Tafel vom Himmel, ihr habt keine Chance, ihr müsst mich nehmen. Ihr habt einen freien Willen, den Gott euch gegeben hat. Und das liebe und schätze ich an Gott, dass er uns die Entscheidungen überlässt und sagt, hey, triff deine Entscheidung. Frag mich, ich gebe dir gerne Antwort, was ich dazu denke, aber du musst es ausbaden. Ja, manche Menschen sind ja so unterwegs, Herr, zeig mir den richtigen Partner. Und dann sind sie überzeugt, das ist der richtige Partner. 5 Jahre später ist die Ehe ein einziges Chaos. Ja, wer ist schuld? Ja, Gott, du hast mir gesagt, das ist ja und dies und jenes. Jetzt mach mal, kümmere dich drum. Nein, Gott möchte nicht uns die Entscheidungen abnehmen. Aber er geht mit uns Entscheidungsprozesse. Und das ist das, was ich mir auch wünsche für uns hier, in dem, wie wir miteinander unterwegs sind. Dass wir einfach in den Prozessen, in denen wir stehen, für euch als Gemeinde, wir für uns als Familie, dass wir auf Gott hören und hören, wo er uns haben möchte. Vielleicht hat Gott für euch einen Platz hier in Göppingen, den ihr alle wahrnehmt und empfindet und merkt, Mensch, der Markus passt da überhaupt nicht rein. Der ist viel zu jung mit seinen 22 oder so. Es geht darum, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass wir uns an den Platz setzen lassen, an den er uns haben möchte, dass wir die Bereitschaft haben, dorthin zu gehen, wo er uns hinstellt. Und auch dabei ist die Frage, wie sieht das bei uns aus? Bin ich wirklich bereit, in Bewegung zu bleiben? Mein Herz von Menschen bewegen zu lassen, um mich von Gott an den Platz hinaus schleudern zu lassen, an den er mich hat. Denn wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann geht es eben nicht um blinden Aktionismus, irgendetwas zu tun. Hauptsache, es wird etwas getan und den Apparat am Laufen zu halten. Wenn es um das Grundmuster geht, wie Gott sein Reich baut, dann sind es eben andere Dinge, die wichtig sind. Und wie gesagt, aus dem Text habe ich mal 3, da gibt es ja noch viel mehr Dinge, die Gott wichtig sind. Aber diese 3 Punkte, die er haben möchte für sein Reich, dass es sich hier ereignet in Göppingen durch die Volksmission. Gott ist hier in Göppingen in Bewegung und der Job als VM Göppingen ist es, mit ihm in Bewegung zu bleiben, den Anschluss nicht zu verpassen, sondern dorthin zu gehen, wo er uns haben möchte. Nicht zu blockieren, sondern mitzugehen, auch wenn es vielleicht manchmal wehtut. Wenn du nicht willst, wird Gott dich nicht zwingen. Aber er bleibt deswegen auch nicht stehen, sondern er hat sein Reich in seinem Blick. Und das, was passiert, du verlierst nicht dein Heil, aber du beraubst dich der Dynamik und der Kraft seines Reiches. Und dort, wo wir in Bewegung sind, gilt es einfach, dass wir unser Herz von den Dingen bewegen lassen, von denen er bewegt ist. Bei Jesus heißt es, dass er ihre Hilflosigkeit sah. Gott lässt sich nie von der Oberflächlichkeit irgendwelcher Dinge bewegen, sondern er schaut tiefer. Er schaut hinein in das eigentliche Leben der Menschen. Er sieht diesen Mangel, der da ist, die Not, die Einsamkeit, die Ehen, die Situation, all diese Dinge und er handelt dementsprechend. Gott sieht die Verletzung der Menschen, ihre Orientierungslosigkeit und sein Blick ist darauf gerichtet und seine Lösung ist Gemeinde. Nicht zuletzt baut er sein Reich eben durch Gemeinde, durch Menschen, durch diejenigen, die sich rufen lassen, durch diejenigen, die bereit sind, sich von ihm an einen Platz stellen zu lassen, auch wenn es herausfordernd ist. auch wenn man sich selber den Platz vielleicht nicht ausgesucht hätte. Das Besondere ist aber, dass dort, wo Gott sein Reich baut, das Leben entsteht. Denn Reich Gottes hat nichts mit Religion zu tun oder irgendwelchen Dingen oder irgendetwas damit, richtig moralisch und ethisch zu handeln und mich ordentlich zu benehmen und dann funktioniert es. Im Reich Gottes geht es um andere Dinge. Jesus wollte uns nicht in erster Linie zeigen, wie wir uns richtig verhalten sollen, sondern sein Ding war, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Es gibt ja manche Menschen, die sagen, Christsein ist so ein Verbotsclub. Ja, ich darf dies nicht, ich darf jenes nicht, alles, was irgendwie Spaß macht, darf man nicht tun. Gott sagt etwas anderes, ich will Leben geben und das, wonach wir an so vielen Ecken und Enden und Stellen suchen in dieser Welt, finden wir bei Gott. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, möchte er uns keine Ethik oder Moral lehren, sondern Leben geben, dass wir in Gemeinschaft miteinander leben. Gottes Reich breitet sich durch niemand anderen aus, als durch dich und mich, als durch ein Leben, das Gott hingegeben wird. Und ich weiß, dass eine ganze Reihe von euch, auch wenn ich euch nicht kenne, aber ich kann das jetzt einfach mal so frei sagen, ich weiß, dass viele von euch sich haben rufen lassen. Und ich möchte euch von Herzen ermutigen, an dieser Stelle nicht stehen zu bleiben, sondern in Bewegung zu sein, an Gottes Herz dran zu sein, sich von den Dingen bewegen zu lassen, die ihn bewegen, dass ihr das Erntefeld seht, dass ihr vor Gott gehen könnt ins Gebet und sagen könnt, Herr, das, was dich bewegt, bewegt auch mich und ich bitte dich, dass hier sich etwas bewegt. Und bereit zu sein, dann vielleicht sich auch senden zu lassen. Nicht zu resignieren, nicht zu sagen, die Aufgabe ist viel zu groß, ich kann das nicht. Nicht die Unzulänglichkeiten sehen. Dort, wo du stehst und sagst, Jesus, ich kann das nicht, steht Jesus und sagt, ich weiß, aber ich kann. Dort, wo du stehst und sagst, ich bin nicht fähig, ist Jesus derjenige, der dir zuruft, ich weiß, aber ich bin fähig. Und wenn du denkst, Herr, ich bin's nicht, dann ist Jesus derjenige, der dir sagt, das macht gar nichts, denn ich bin. Seine Frage ist, ob du bereit bist, dich einzubauen zu lassen, ein hineinschleudern zu lassen in dieses Erntefeld. Seine Frage ist, ob du dich bewegen lassen möchtest von den Dingen, die Gott bewegt. Und wenn du heute Morgen hier bist und zu dieser Frage ein volles Ja hast, dann möchte ich dich segnen an dieser Stelle. Dann möchte ich, dass der Himmel sich öffnet und Gott mit seiner ganzen Fülle in deinem Leben wirkt, dass du erleben darfst, hey, Mähdrescher Gottes, ich bin dabei. Das andere ist aber, dort wo du stehst und denkst, hey, ich weiß es nicht. Ich mache hier etwas, aber ich weiß gar nicht, was das soll. Mir fehlt die Perspektive. Mich bewegen die Menschen nicht. Oder dieser Dienst oder dies oder jenes. Oder früher, vor einiger Zeit, Gott hat mir mal eine Berufung gegeben, aber sie ist so weit weg. Ich möchte dich ermutigen, dass du das, was Gott hineingesprochen hat in dein Leben, dass du es erneuerst, dass du es wieder ergreifst, dass du es festhältst. Dass du ins Gebet vor ihn gehst und sagst, Herr, was bewegt dich an dieser Stelle, dass ich hier bin? Und wenn du feststellst, es ist vielleicht der falsche Platz, dann geh weiter. Das ist okay. Und ein drittes ist mir wichtig. Wenn du heute Morgen hier bist und wenn du feststellst, dass dein Leben bisher daraus bestanden hat, Gott zu versuchen zu gefallen, indem du das Richtige tust, indem du die Bibel gelesen hast und es für dich mehr oder weniger ein Katalog war von richtig und falsch und was ich tun und lassen sollte. Oder wenn du vielleicht noch nicht mal die Bibel gelesen hast und keine Beziehung zu Gott hast, dass du die eine Erfahrung heute Morgen machen darfst, dass Gott dir Leben schenken möchte. Keine Verhaltensweisen, kein Katalog von falsch und richtig, sondern Leben. Das Leben in vollen Zügen, das Leben zu genießen, im Hier und Heute zu sein, ohne die Furcht, dass dir irgendwas abgeht, dass dir irgendwas fehlt, wenn du jetzt mit Gott unterwegs bist. Er möchte dich ansprechen, dein Leben erreichen. Er möchte Veränderung schenken und vielleicht sind manche Dinge dann auch wirklich dran zu lassen. Aber in allererster Linie ist das, was er für dich hat, ist ein Leben, das überfließend ist. Und wenn du zu einer dieser drei Personengruppen gehörst, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen einfach vor Gott selber das festzumachen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Und ich möchte offen sein für dein Reden, möchte mich belegen lassen von dem, was dich bewegt. Ich möchte wieder neu meinen Platz finden in der Gemeinde. Oder vielleicht eben zu sagen, Herr, ich habe dich noch nie gekannt, Aber wenn das tatsächlich so ist, dass bei dir das Leben ist, dann möchte ich es haben. Komm du in mein Leben hinein und zeig mir, was dein Leben wirklich bedeutet. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich will es mal ausprobieren. Und du darfst dir sicher sein, dass Gott antwortet auf dein Gebet, egal wie du es betest. Gott antwortet auf dein Gebet. Das ist das, was er verheißen hat. Und ich möchte zum Schluss einfach noch beten und euch segnen. Herr Jesus Christus, du bist hier in unserer Mitte als der lebendige und auferstandene Herr. Du bist derjenige, der uns sieht und der sich von dem bewegen lässt, was uns bewegt. Und du kennst sogar die Dinge, die kein anderer kennt. Und sie sind dir nicht egal. Und du schreibst uns deswegen nicht ab. Egal wie groß unsere Mängel sind, unsere Schwächen sind, unsere Fehler sind, die Dinge, die wir getan haben, es hindert dich nicht daran, zu uns zu kommen und uns wert zu schätzen. Das ist das, was wir heute Morgen schon gehört haben. Jesus, und dafür danke ich dir und dafür preise ich dich. Und ich bete, Herr, dass du einfach durch diese Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist und der an irgendeiner Stelle an diesem Punkt steht, dass er sich für nicht wertvoll erachtet, dass du hineinkommst in sein Leben und dass du das veränderst und dass du ihm Leben schenkst. Das schenkst, was du für ihn hast. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der an irgendeiner Stelle am Fragen ist, wo sein Platz ist in deinem Reich, sein Platz in der Gemeinde, wo an irgendwelchen Dingen einfach Fragen sind. Jesus, ich bete darum, dass du hineinkommst und hineinsprichst an dieser Stelle und dass du offenbarst, was dein Wille ist. Dass du neue Ermutigung schenkst, dass du neue Hoffnung schenkst, Perspektive schenkst und dass du befähigst, Jesus, zu dem Dienst, zu dem du berufen hast. Und ich möchte für jeden Einzelnen beten, der heute Morgen hier ist und der sagt, ich fühle mich so am richtigen Platz. Möchte ich bitten, Herr, dass du ein neues Maß an Vollmacht gibst. Ein neues Maß an deinen göttlichen Befähigungen. Ein neues Maß an Gaben. Ein neues Maß einfach an Fähigkeit, Frucht zu bringen für dein Reich. Herr, es geht nicht um uns, es geht um dich. Und deswegen wollen wir uns von dem bewegen lassen, was dich bewegt. Und wollen mit dir in Bewegung sein und darüber nachdenken, was du tun möchtest. Und uns ansprechen lassen immer wieder neu von dir. Und ich danke dir, Herr, für diesen Tag und für diesen Gottesdienst und für diese Predigt. Und ich danke dir, Herr, dass du dein Wort nicht leer zurückkommen lässt, sondern dass es ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Dass es Frucht bringt, Herr, für dein Reich. Denn das ist das, worum es dir geht, dein Reich. Und das ist das, was wir bauen möchten. Danke für die Nähe heute Morgen hier, die du uns geschenkt hast. Amen.